Gut, ich glaube, wir können schon mal starten. Ja, erstmal, hi. Ich habe den wunderbar kreativen Vortragsnamen mir rausgesucht: Verwaltung von Secrets mit SOPs, mit einer sehr kreativ gestalterischen Foliensammlung hier auch gemacht, schwarz auf weiß, damit man halt auch nicht so sehr vom Inhalt dann abgelenkt wird. Genau. Erstmal vielleicht ganz kurz was zu meiner Wenigkeit. Ich bin Stefan. Das ist mein erstes Mal, auch dieses Jahr, also hier heute auf der Hackover. Genau. Im Internet meistens halt als Seiko unterwegs. Mache beruflich was mit Data Science Infrastruktur. Also bin mehr oder weniger täglich damit beschäftigt, irgendwie Ansible-Skripte zu schreiben, was mit Terraform oder OpenTofu zu machen, mich mit YAML zu ärgern. Solche netten Sachen halt dann darüber hinaus in verschiedensten Cloud-Kontexten, also sei es halt dann die klassischen AWS, Azure und sowas, aber auch mittlerweile was im Bereich von IONOS und Hetzner, aber auch viel mit On-Premise, was ich halt auch immer ganz gerne mache. Genau, bin sonst persönlich oder privat auch noch ein passionierter Home-Labber, habe da zu Hause ein bisschen was stehen, was man halt so haben möchte oder haben muss auch manchmal. Kleiner Mikrotik-Fanboy und genau, im Kontext meiner Home-Living-Karriere, vielleicht, wenn man es so nennen möchte, habe ich jetzt auch seit Anfang des Jahres, nach vielen Jahren des Überlegens, Planens, Machen und Tuns, mir mal dann ein eigenes IPv6-Netz mal besorgt. Das heißt, wer auch in solchen Sphären unterwegs ist, gerne auf mich zukommen, wer mal Peering machen möchte, AS 2155-61, IPv6 only. Vielleicht gibt es ja denen die ein oder andere, die da ein bisschen an der Internetinfrastruktur mitarbeiten möchte oder peeren möchte vor allen Dingen. Genau, worum soll es heute erstmal gehen? Genau, der Titel sagt es ja eigentlich schon. Wir gucken uns an, wie man in seiner Infrastructure as Code vor allen Dingen mal mit Secrets umgeht. Ne? Wo ist überhaupt das Problem an der Stelle? Stellen wir uns vor, wir sind ambitioniertes Startup vielleicht, wollen alles in der Cloud machen. In unseren Venen fließt Blut mit den Namen Infrastructure as Code. Wir wollen alles in unser Git-Repo packen. Wir wollen Ansible benutzen. Wir wollen OpenTofu oder Terraform benutzen, je nachdem. Wir erstellen unsere ersten Maschinen in Cloud XY. Wir wollen die ersten Konfigurationen machen mit beispielsweise einer Postgres-Datenbank. Und wir kommen dann an die Situation, dass wir uns mal überlegen müssen, was machen wir eigentlich mit den Passwörtern? Weil unser Mantra ist ja zu sagen, wir haben alles als Code versioniert. Unser Mantra ist es vielleicht auch zu sagen, ja, wir wollen auch ein bisschen was der Community zurückgeben und hosten dann vielleicht dann auch unsere OpenTofu-Skripte und unsere Ansible-Skripte dann auf Codeberg beispielsweise, sodass auch andere Leute sich das angucken können. Jetzt ist so die Überlegung, was mache ich jetzt mit diesen ollen Passwörtern denn überhaupt? Ich meine, im Grunde gibt es ja jetzt vielleicht zwei oder mehr Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, was soll's, ich schreibe es halt einfach mit in mein Git-Repo mit rein, was soll schon schief gehen? Famous last words. Und die andere Herangehensweise ist, wenn man so ein bisschen sich mal, also wenn man versteht, was das Wort Sicherheit bedeutet, dann könnte man sich ja mit ein wenig Überlegen halt dann auch quasi zu einem Schluss kommen, dass man sagt, so ein Passwort in mein Git-Repo, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht die beste Idee. Und ich meine, wenn es auch erstmal in Git drin ist, dann ist es auch schwer wieder rauszubekommen. Und ich meine, so eine, ja, Disaster Recovery, wobei das ist es ja eigentlich nicht, aber mal so auf einen Freitagabend alle Passwörter durchzurotieren, gibt es schönere Sachen, um seinen Freitag zu verbringen. Aber zum Glück ist es ja auch kein ungelöstes Problem. Ja, also wir haben ja seit mehreren Jahren, Jahrzehnten, 10, 20 Jahre vielleicht sogar auch schon, sind wir ja auch unterwegs und überlegen uns, wie wir halt dann genau solche Problematiken halt lösen wollen. Einfachste Möglichkeit wäre vielleicht auch einfach dann zu sagen, okay, ich packe meine Secrets und meine Passwörter dann vielleicht nicht einfach im Plain Text in mein Git-Repo mit rein, sondern mache das halt mit einer .environment vielleicht, schreibe die dann da rein. Hab dann auch eine Git-Ignore, die auch genau dieses File dann auch ignoriert, weil das ist der Sinn und Zweck von einer Git-Ignore. Genau, bin dann erstmal an der Situation, dass dann meine Secrets auch nicht in meinem Repo dann landen, sondern erstmal dann nur lokal auf meiner Maschine drauf sind. Und wenn ich dann halt irgendwas machen möchte, dann source ich mir mal meine Environment-File und bin dann erstmal safe. So, für einen selber ist das vielleicht ein gangbarer Weg. Wir stellen uns jetzt vor, unser cooles Cloud-Startup möchte jetzt ein bisschen wachsen, expandieren. Ja, wir wollen auch auf dem Markt vielleicht auch so aktiv sein. Das heißt, wir haben dann irgendwie 2, 3, 4, 5, 6 Leute dann am Start. Und dann fangen die Probleme so ein bisschen an, wie man vielleicht so das Onboarding auch da machen könnte. Das heißt, wie können jetzt die neuen Leute auch mit diesen Secrets dann arbeiten. Ne? Man muss dann, Dokumentation ist immer ganz wichtig, ja? Ist ja quasi die Liebeserklärung an das spätere Ich, mehr oder weniger. Und, aber es steigert natürlich dann auch, dann, wenn wir halt dann weiterhin mit solchen Umgebungsvariablen dann arbeiten wollen, auch dann die Komplexität. Ne? Das heißt, die Leute müssen sich auch wirklich dran halten, was man in der Dokumentation geschrieben hat. Sie müssen im Idealfall ihre Files genauso benennen, wie die Git-Ignore das auch dann erwartet. Und wir müssen natürlich auch dann irgendwie einen Weg finden, wie kommen die Leute dann überhaupt erstmal dann dahin, diese Passwörter und Secrets dann zu bekommen, diese dann wiederum in dieses Umgebungsvariablen-File mit reinzuschreiben. Also ist alles ein bisschen unschön, geht alles irgendwie, aber es gibt schönere Möglichkeiten. Und eine schöne Möglichkeit, die ich euch heute ganz gerne mal vorstellen möchte, hat 4 Buchstaben und heißt SOPS. Das ist ein Tool, was ich ganz gerne einsetze. Und erst einmal, was ist SOPS an der Stelle? SOPS steht als Abkürzung erstmal für Secret Operations. Ich war mal so dreist und habe mir einfach mal den Teaser-Text direkt von deren Seite mal geklaut, um mal so einen kleinen Einstieg zu bekommen. Ich lese das jetzt mal nicht vor, seht das ja auch alles an der Stelle. Also im Grunde ist es halt ein Editor, es ist ein Tool, wie ich mit verschlüsselten Files umgehen kann und Files dann in dem Sinne halt in dem Format YAML, JSON, ENV, INI, aber auch im Binary-Format. Wichtig an der Stelle ist ja eigentlich immer nur zu sagen, SOPS erwartet immer einen Key-Value-Part. Ne? Und das Ganze kann ich dann halt dann zusammen mit Verschlüsselungstools nutzen, wie beispielsweise ein AWS KMS, ein Google KMS, ein Azure Key Vault oder wenn man halt was Vernünftiges nutzen möchte, kann man auch mit einer AGE-Verschlüsselung dann arbeiten oder halt mit einem klassischen PGP oder GPG Key. Was jetzt hier in der Eigenbeschreibung von SOPS nicht drin steht, man kann das Ganze auch nochmal mit einem HashiCorp Vault oder halt ein OpenBAU ist ja mittlerweile der Open Source Fork dann davon auch dann benutzen. Das heißt, wir haben da mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie wir halt mit den Secrets dann umgehen können. Nochmal zusammenzufassen, was gerade auch in den Teaser-Text mit drin stand. Grundsätzlich, was ist SOPS? Ist eine Software, ist ein Tool, um den Zugriff auf Secrets zu verwalten. Verwalten einerseits, ich kann auch editieren. Ich kann damit auch dann eine Berechtigungsstruktur mit aufbauen, wie es ja auch schon damit aufgeführt ist. Und vor allen Dingen ist es auch eher ein Tool, was jetzt nicht selbst von sich aus heraus irgendwas verschlüsseln kann, sondern es nutzt unterschiedlichste Verschlüsselungstools. Ne, die waren ja gerade schon mal ganz kurz aufgeführt. Bietet mir dementsprechend aber auch dann die Flexibilität zu sagen, ich kann auch verschiedenste Verschlüsselungstools miteinander verknüpfen oder verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe auf der einen Seite irgendwie mein HashiCorp Vault irgendwie im Einsatz, kann ich den auf der einen Seite benutzen. Ich kann aber auch sagen, wenn ich jetzt beispielsweise mehr in meinen CI/CD-Pipelines irgendwie unterwegs bin, dann möchte ich irgendwie dann mit einem PGP oder mit einem AGE-Key dann halt arbeiten, dann bietet mir SOPS auch da die vollkommene Flexibilität zu sagen, ich mixe und mische das alles miteinander zusammen, komme aber am Ende des Tages immer auf das gleiche Ergebnis, dass ich halt sagen kann, okay, ich kann hier jetzt meine Secrets einsehen, bearbeiten, verändern und dementsprechend aber auch dann nutzen in anderen Anwendungen, die wir uns dann später einmal nochmal zusammen angucken wollen. Darüber hinaus, was möchte man vielleicht noch haben, gerade so aus Perspektive Compliance? Ich habe auch die Möglichkeit bei SOPS des Auditierens, das heißt, ich kann SOPS mit einer PostgreSQL-Datenbank verbinden und dort schreibt dann SOPS auch immer rein, schön rein, welcher Public Key hat gerade wann welche Werte verändert, sodass ich nachvollziehen kann, falls irgendwelche Änderungen da sind oder wenn ich halt irgendwie in der Pflicht und in der Pflicht bin, quasi auch da Nachweis zu liefern, dass ich irgendwas bearbeitet habe. Genau. Ansonsten, was halt noch so wichtig ist, ist halt eine Schlüsselrotation durchzuführen. Also entweder im Falle einer Kompromittierung oder natürlich auch, wenn man es sowieso regelmäßig macht, kann ich relativ entspannt mit SOPs als Tool selber quasi meinen Main Key einmal updaten und natürlich aber auch dann sagen, wenn weitere Public Keys hinzukommen sollen, beispielsweise, also eine weitere Berechtigung von anderen Keys auf meine verschlüsselten SOPs-Dateien, dann kann ich halt auch dann Schlüssel-Updates dann durchführen. Schauen wir uns dann später einmal in der Demo mal gemeinsam einmal an. Genau. Das Ganze, also der Kern von SOPs, wie das Ganze überhaupt erstmal funktioniert, also auf der einen Seite haben wir eine Binary, das ist die SOPs-Binary, die macht für uns dann die ganze Magic. Verschlüsselungstechnisch arbeiten die in der Regel auf AES 256, wenn mich nicht alles täuscht. Konfigurationsmäßig ist es dann halt über eine .sops.yaml, die ich halt in meinem Projekt damit anlege, wo ich dann definiere, wie, mit welchen Schlüsseln, in welchen Kontexten ich etwas fair und entschlüsseln kann. Ja, und auch da wieder an der Stelle nochmal der Hinweis, also SOPs möchte an der Stelle nur den öffentlichen Teil jetzt beispielsweise von einem GPG-Key haben oder von einem ARG-Key haben und der private Teil bleibt dann weiterhin dann bei dem User oder auf der Maschine selber, die halt dann mit diesen verschlüsselten Werten was machen möchte. Und wenn ich jetzt keine weiteren Anpassungen jetzt an meiner SOPs-YAML dann vornehme, dann ist es halt so, wenn ich halt da auch mehrere öffentliche Keys halt drin stehen habe, dann ist jeder von diesen Keys berechtigt, alle verschlüsselten Dateien, die ich in meinem Projekt dann habe, also alle SOPs-verschlüsselten Dateien, die ich in meinem Projekt habe, die dann zu nutzen, also sowohl dann zu editieren als auch dann zu lesen beispielsweise. Das heißt, SOPs geht da den Ansatz, ist gerade irgendein Schlüssel, also irgendein öffentlicher Schlüssel gerade vorhanden als Umgebungsvariable oder wie auch immer, dann wird der genutzt, wenn der halt in der entsprechenden Berechtigung ist. Ja? Und also das ist so, finde ich, eigentlich so der einfachste Weg, um überhaupt mit SOPs dann zu starten. Bisschen komplexer wird es dann natürlich, wenn wir uns dann anschauen, so diese ganzen webbasierten Verschlüsselungstools, wie halt beispielsweise halt der AWS KMS oder halt ein OpenBAU oder ein HashiCorp Vault, wo da vor allen Dingen nochmal zu sagen ist, also SOPs arbeitet dann weiterhin mit den lokal abgelegten YAML oder JSON oder INI-Files und nutzt keine verschlüsselten Werte, die dann zum Beispiel in einem Vault dann drin liegen, sondern technisch funktioniert das Ganze dann so, dass dann SOPs mittels sogenannter Transit-Keys, also jetzt am Beispiel von den HashiCorp Vault, einmal anfragt, ob der User, mit dessen Token gerade hier diese Anfrage in Richtung des Vaults gemacht wird, überhaupt die Berechtigung hat, auf einen bestimmten Transit-Key zu haben. Also wir verschieben quasi im Grunde die Notwendigkeit, da irgendwie einen Public-Key lokal auf der Maschine zu haben, hin in Richtung von unserer webbasierten Lösung, haben dadurch dann natürlich dann wieder noch die zusätzlichen Möglichkeiten der weiteren Berechtigungsstruktur, also mit Policies zu arbeiten beispielsweise, und die Fair Entschlüsselung und Nutzung von den SOPs verschlüsselten Dateien erfolgt dann aber mit den Transit Keys. Ist auch ein bisschen komplexer einzurichten, wem es interessiert. Also die Dokumentation von SOPs ist da auch sehr, finde ich, sehr gut gemacht. Es gibt auch ein paar Beispiele, wie man relativ schnell auch sich einen kleinen Vault oder einen OpenBAU dann einmal als Container hochzieht und das einmal dann auszutesten, wie das dann funktioniert. Setzt natürlich dann an der Stelle voraus, dass natürlich dann dieser webbasierte Dienst auch dann verfügbar ist. Wenn er nicht verfügbar ist, dann habe ich halt ein Problem, weil dann kann ich halt meine Files halt nicht entschlüsseln. Deswegen Herangehensweise, also aus meiner Perspektive und das, wie ich es persönlich auch immer ganz gerne nutze, ist dann halt zu sagen, ich habe alles offline, ja, also ich habe keine Abhängigkeiten zu irgendwelchen webbasierten Diensten, sondern ich habe alles offline, ich habe meine Files dann einmal auf der Maschine selber als Umgebungsvariable dann hinterlegt und kann dann damit dann vernünftig dann arbeiten. Genau, und vielleicht noch so als letztes kleine Mini-Feature, es besteht aber trotzdem die Möglichkeit, seine YAMLs und seine JSONs, die halt verschlüsselt sind, zum Beispiel dann Richtung OpenBAU beziehungsweise den HashiCorp Vault dann zu schreiben, um die dann nochmal da zu haben, also wenn man sowas halt machen möchte. Aber Wichtig ist weiterhin, das Ganze bleibt halt einfach als ganz normale YAML- oder JSON-File dann auf der Maschine dann selber. Und ich kann es halt quasi nochmal als Offsite-Backup vielleicht, wenn man es so bezeichnen möchte, halt dann in Richtung von solchen webbasierten Diensten dann schieben. Genau, wie könnte so eine relativ simple .sops.yaml aussehen? Also das ist wirklich so der simpelste Einstieg in der ganzen Geschichte. Wir werden das jetzt erst noch ein bisschen so uns mal theoretisch erstmal angucken und dann gehen wir in die Demo, dann wird es vielleicht auch ein bisschen klarer und ersichtlicher, was ich dann damit auch da meine. Aber im Kern, was brauche ich, um überhaupt SOPs einzusetzen? Ich brauche eine sogenannte Creation Rule. In dieser Creation Rule sage ich dann einfach, wenn du SOPs benutzen möchtest und eine Datei damit dann erstellen möchtest und auch dann verschlüsseln möchtest, nutze bitte diesen Public Key. In dem Fall habe ich jetzt hier mal als Beispiel einen AG-Key genommen. Das ist einfach ein abgekürzter Public Key von einem AG-Key dann an der Stelle. Und damit könnte ich jetzt loslaufen und sagen, okay, ich mache jetzt meinen SOPs und dann meinen Dateinamen, .yaml beispielsweise. SOPs sieht dann, dass ich eine Umgebungsvariable gesetzt habe, die dann auf meinem Public Key dann referenziert, lokal auf der Maschine. Und dementsprechend kann dann SOPs halt eine Datei erstellen und nach dem Abspeichern dann auch mal natürlich dann verschlüsseln. Und natürlich kann ich auch dann sagen, okay, ich entschlüssel auch dann wieder oder ich entschlüssele dann die verschlüsselten Dateien, die ich dann schon habe beispielsweise. Genau, das ist so der einfachste Weg. Ne? Wenn man so einzeln irgendwie unterwegs ist, dann ist das schon mal ein ganz guter Start. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn wir jetzt natürlich mit mehreren Leuten irgendwie unterwegs sind, dann listen wir einfach die ganzen verschiedenen Keys, die wir halt so im Einsatz haben von den verschiedenen Personen oder auch von den verschiedenen Hosts, die wir halt einsetzen, einfach in so einer wunderbaren YAML-Block-Skala auf. Und dann haben wir dann jetzt in dem Falle halt unsere zwei Werte mit einem Komma einmal getrennt. Oder aber auch, wenn wir dann mit 50, 100, 150 Leuten dann unterwegs sind irgendwie, haben wir halt dann die entsprechende Liste von Public Keys, die dort dann einmal hinterlegt sind. Und die dann grundsätzlich dann die Berechtigung haben, dann auch die verschlüsselten SOPs-Dateien halt dann zuzugreifen, die zu öffnen, die zu bearbeiten, die abzuspeichern und das Ganze halt in den verschlüsselten Kontext dann zu machen. Was wir auch machen können, und so würde dann halt dann eine SOPs-YAML aussehen, wenn wir halt verschiedene Verschlüsselungsmethodiken halt miteinander kombinieren wollen. An dem Beispiel habe ich jetzt einfach mal relativ simpel AG-Keys und PGP-Keys dann genommen. Es ist eigentlich dann nur eine weitere Auflistung. Das heißt, wir haben, im Grunde ist es immer die gleiche Herangehensweise. Wir haben hier unsere Creation Rules und wir haben dann halt dann die Auflistung nach Stichwort, also nach Verschlüsselungsmethodik, dann die Public Keys und in dem Falle, wie gesagt, dann einmal die AG und die PGP-Keys an der Stelle. Und wenn man es noch ein bisschen komplexer machen möchte und auch quasi nachts um zwei manchmal aufwacht und denkt so, jetzt will ich irgendwie mal Regex wieder machen, dann kann man auch mit der SOPs-YAML relativ umfangreiche Berechtigungsstrukturen aufbauen. Und das Ganze funktioniert dann bei SOPs so, dass wir sagen, statt, also im Vergleich nochmal zu vorher, in dem Falle ist es ja so, jede Datei, jede verschlüsselte Datei in meinem aktuellen Verzeichnis, in meinem Projektverzeichnis, könnte jetzt mit diesen vier Keys halt geöffnet werden, bearbeitet werden, gelesen werden, beschrieben werden und so weiter und so fort. So, das möchte ich aber vielleicht nicht unbedingt immer machen. Ich möchte vielleicht auch mal eine Trennung haben zwischen meiner Dev-Umgebung und meiner Production-Umgebung. Weil ich mir mal so ein bisschen den BSI-Grundschutz vielleicht durchgelesen habe oder mich so, keine Ahnung, mal 5 Minuten um das Thema IT-Sicherheit bemüht habe und so überlegt habe, okay, vielleicht macht es auch Sinn, unterschiedliche Master-Keys zu haben oder Main-Keys zu haben für meine Dev- und meine Production-Umgebung, um im Falle des Falles halt dann nicht einen Full-Take dann plötzlich dann zu bekommen, sondern dass dann nur ein Teil dessen halt dann kompromittiert ist. Oder aber auch, wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte jetzt unterschiedlichste Leute oder aber auch Hosts auf unterschiedliche Secrets halt berechtigen. Ja, und das mache ich halt dann mit diesen Path-Regex-Geschichten. Ich habe dir jetzt hier mal so ein paar Beispiele mal exemplarisch aufgeführt. Die ersten beiden, also Dev und Prod, bedeutet dann an der Stelle relativ simpel, dass ich dieser AGE-Key, der 12DFF5 beispielsweise, der hätte jetzt an der Stelle nur Berechtigung auf Dateien, also auf SOPs verschlüsselte Dateien, die mit der Endung .dev.yaml enden. Das ist die einzige Berechtigung, die dieser Key und dementsprechend auch dann der User oder der Host dann hat. Und viel mehr kann dann auch nicht gemacht werden. Anders sieht es dann halt dann aus, beispielsweise für Files, die halt auf .prod.yaml dann enden. Da ist halt dann dieser Key ag1tew und so weiter und so fort dann darauf berechtigt. Ich kann aber auch sagen, wenn ich jetzt halt, also je nachdem, wie ich auch dann arbeite oder auch so eine Unterteilung mache, kann ich aber auch sagen, ich möchte halt eine Berechtigung haben auf Ordnerebene. Ne? Dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie meine ganzen Secrets, meine, keine Ahnung, AWS-API-Tokens, meine Hetzner-Tokens und meine Postgres-Passwörter und was ich auch so alles dann habe, nicht so in so Einzelfiles dann irgendwie aufgesplittet, die dann irgendwie mit .dev.yaml enden und oder .prod.yaml enden, sondern ich habe das in einer Ordnerstruktur gemacht, wo ich dann sage, ich habe einen Ordner, wo dann der quasi dann Development heißt und da sind halt ganz viele andere YAML-Files oder JSON-Files oder INI-Files oder was auch immer dann drin, was man halt gerade so nutzen möchte. Und das heißt dann an der Stelle, um jetzt auch nochmal so ein bisschen ein anderes Bild mal reinzubekommen, ist dann ein Transit-Key von dem HashiCorp Vault drauf berechtigt, alle Files, die halt in diesen Ordner Development drin sind, die dann zu nutzen. Ne? Das wäre dann hier jetzt der vorletzte Eintrag halt mit diesem hc-vault-transit-uri. Das ist dann einfach dann die Art und Weise, wenn man jetzt halt dann so ein HashiCorp-Vault beispielsweise einsetzt, wie das dann aussehen könnte. Jetzt an dem Beispiel hier ist es halt einfach ist es ein Vault, der auf einem Localhost dann endet. Und dort gibt es dann halt dann eine Secret-Engine, die heißt SOPS. Da gibt es einen Transit-Key, der heißt MyKey. Und ich als User oder ich als Maschine oder ich als Context CI/CD-Pipeline, wie auch immer, habe dann mein Access-Token beispielsweise und durch eine Policy bin ich auch dann darauf berechtigt, diesen Transit-Key, MyKey, dann zu benutzen. Und wenn diese Berechtigung dann stimmt, dann kann ich mit allen Files, die halt zum Beispiel dann in Development dann liegen, sagen, okay, mit denen kann ich jetzt halt arbeiten. Und ganz zum Schluss habe ich dann nochmal als Beispiel einfach nochmal ohne Path-Regex einen simplen, einfachen AG-Eintrag gemacht. Das heißt, dieser letzte Key, also dieses AG1NPayArrayX, schöner Name, der könnte in der Tat jetzt wieder auf alles drauf zugreifen. Ne? Damit will ich einfach nur kurz zeigen, welche Möglichkeiten ich halt einfach durch SOPs an der Stelle habe, um Berechtigungsstrukturen eventuell abzubilden, um vielleicht aber auch so ein so eine Art Disaster-Key-Management irgendwie mit reinzubringen, dass ich dann doch auch irgendwie die Möglichkeit habe, einen Key zu haben oder mehrere Keys zu haben, die ich halt nutzen kann, falls irgendwie alles gerade den Bach runtergegangen ist. Kann halt sehr viel so hin und her mixen, matchen, kann verschiedenste Verschlüsselungs-Backends, wie jetzt hier an dem Beispiel AG oder halt auch den Vault dann miteinander vermixen und kriegt dadurch halt eine unfassbare Flexibilität, aber natürlich auch eine gewisse Komplexität. Ne? Also jetzt an dem Falle ist es ja noch relativ überschaubar. Wenn wir uns dann aber überlegen, okay, wir haben jetzt irgendwie einen Kontext, wo sehr, sehr viele hunderte vielleicht Keys irgendwie unterwegs sind, dann wird natürlich dann auch so ein File relativ schnell, relativ unübersichtlich. Und birgt natürlich dann auch in gewissem Maße auch dann die Gefahr, dass man sich dann vielleicht ein bisschen vertippt auf der einen Seite oder vielleicht in seinen Regex dann vielleicht doch nicht so ganz sauber irgendwie hinbekommen hat, sodass man dann eventuell im Worst Case einen Key drauf berechtigt, den man halt einfach gar nicht berechtigen möchte. Aber grundsätzlich erstmal nochmal zu sagen, diese ganzen Möglichkeiten habe ich. Und kann die dann halt mit SOPs dann einmal einsetzen. Es gibt darüber hinaus auch noch weitere Möglichkeiten zu sagen, mit sogenannten Key Groups dann zu arbeiten. Habe ich jetzt erstmal hier an der Stelle nicht mit aufgenommen, weil es dann doch auch ein bisschen, also noch komplexer an der Stelle dann ist. Da geht es dann halt eher in die Richtung zu sagen, man braucht bestimmte Teil-Keys, um halt seinen Hauptschlüssel dann überhaupt dann entschlüsseln zu können. Also dieses Shamir-Prinzip ist es dann an der Stelle. Und das könnte ich halt dann mit den mit solchen Keygroups dann halt dann machen. Weil jetzt an der Stelle ist es ja weiterhin dann erstmal so, wenn ich jetzt hier auch mehrere Einträge beispielsweise hätte, dann reicht eigentlich nur ein von diesen Private Keys dann in den Kontext, um halt Files aus dem Bereich DevYAML halt dann zu nutzen an der Stelle. Mit den Keygroups könnte ich dann halt sagen, okay, ich brauche vielleicht ein paar mehr Keys, um überhaupt dann erstmal dann dahin zu kommen, um halt nochmal so eine zusätzliche Sicherheit mit reinzubringen. Genau, dann bevor wir zu dem Punkt SOPs und Infrastructure as Code gehen, nur ein kurzer Hinweis, es gibt auch die Möglichkeit, also wenn man die ARGE-Keys benutzen möchte, vor allen Dingen gibt es auch entsprechende Plugins für SOPs, um zum Beispiel das Ganze mit seinem YubiKey irgendwie dann oder sein Nitro-Key dann abzulegen. Das heißt, ich muss nicht zwangsläufig irgendwie mein Private-Key dann auf ein System dann drauf haben, sondern kann das halt auch dann mit einem Token dann haben und kann die dann auch dann benutzen und halt nochmal so einen zusätzlichen Layer an Security dann mit reinzubringen, wenn man Security-Layer haben möchte. Das ist ja jedem selbst überlassen. Genau, wie sieht das jetzt Ganze dann ganz praktisch aus? Wir sind jetzt an einer Situation oder an dem Punkt angelangt, wir haben jetzt uns so eine grundsätzliche Konfiguration erstellt, wir haben Sachen berechtigt, die berechtigt werden sollen, wir haben die Keys erstellt, wir können jetzt eigentlich loslegen und wollen das jetzt am besten erstmal mit Ansible machen, weil Ansible ist das Tool unserer Wahl. Wenn es uns schlecht geht, dann denken wir einfach an Ansible und dann wird das sowieso alles besser. Weil was gibt es Schöneres, als schön YAML-Code zu schreiben und sich mit Jinjar 2 Templates auseinanderzusetzen? Ich weiß nichts Besseres, aber genau, deswegen Ansible. Und irgendwo hier ist, glaube ich, auch noch ein Ansible-Sticker drauf. Also ich bin auch ein kleiner Ansible-Fanboy. Ist so eine Hassliebe manchmal. Aber es tut, was es tun soll. Und deswegen benutze ich halt natürlich auch dann SOPs in Verbindung mit meinem Ansible. Und natürlich gibt es auch für SOPs eine Integration. Ich kann es relativ einfach benutzen. Schlaue Menschen haben eine Collection geschrieben, haben Plugins geschrieben und das Ganze firmiert dann unter der Community.SOPs. Beinhaltet dann unterschiedliche Filter. Ich habe ein Modul, ich habe Plugins für meine Host- oder Group-Variablen beispielsweise und kann das Ganze ganz klassisch mit meiner Requirements-YAML in Ansible installieren oder wenn ich es halt direkt machen möchte, dann halt einfach dann per Ansible Galaxy Collection Install Community.SOPs und dann habe ich es installiert und kann es halt dann innerhalb von meinem Ansible Rollen beziehungsweise in meinen Ansible Tasks und meinen Ansible Playbooks halt dann benutzen, um dort dann relativ entspannt und charmant vor allen Dingen auch dann auf meine Secrets dann zuzugreifen. Und das Ganze funktioniert dann in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, je nachdem, wie man halt herangehen möchte. Wir gucken uns das gleich aber auch nochmal in einer Live-Demo einmal an, nur damit man schon mal gesehen hat. Also dieses Lookup-Plugin, also ich weiß nicht, Ansible ist vielleicht ein Thema, okay, ein paar Nicken, okay. Gibt ja dann auch verschiedene Möglichkeiten, um mit Variablen oder mit Werten dann zu arbeiten. Eine Möglichkeit wäre jetzt ja an der Stelle mit einem Lookup-Plugin dann zu arbeiten. Und dieses Lookup-Plugin geben wir dann erstmal an. Also wir sagen hier Lookup Community Subs Subs und übergeben den halt dann den Wert Item. Jetzt hier habe ich mal so ganz sophisticated mir mal überlegt, ich habe nur eine Datei, ich will aber trotzdem eine Loop haben, deswegen haben wir jetzt hier eine Loop und deswegen haben wir jetzt hier auch den Wert Item. Wir können auch einfach hier hinten den vollen Pfad dann angeben zu unserer Datei, die wir halt dann dort angeben. Kreativ wie ich bin, habe ich sie einfach mal Hackover-Secrets dann genannt. Dort liegen dann ein paar Key-Value-Pairs drin, mit sehr wichtigen Inhalten, die halt so erstmal nicht einsehbar sein sollen, sondern nur von den Leuten oder den Maschinen, die halt die entsprechende Berechtigung haben. Und genau, was macht das Ganze jetzt hier an der Stelle? Es guckt einfach hier in diesem File danach, lädt diesen ganzen Inhalt dieses Files dann als temporäre Variable. Und hier mache ich mir das Leben ein bisschen einfacher. Ich mache mir einfach mit einem Debug die Message und gebe mir einfach den Inhalt dann erstmal aus. Ne? Also jetzt in Day-to-Day-Job beispielsweise oder auch jetzt im Homelab ist das jetzt natürlich nicht das beste Beispiel irgendwie, weil es bringt mir irgendwie gar nichts, weil ich sehe halt einfach nur den Inhalt, aber ich kann ja mit ja nichts arbeiten. Aber gucken wir uns dann gleich erstmal an. Ich wollte nur erstmal zeigen, das ist so dieses Lookup-Plugin. Und wenn man eh schon in seinen Ansible-Code sehr viel mit solchen Lookup-Plugins oder Lookups an sich dann arbeitet, kann man das natürlich dann auch damit sein Shops dann einmal miteinander verbinden. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ich habe ein Ansible-Modul, ganz klassisch. Und mit diesem Ansible-Modul mache ich Folgendes. Ich lade erstmal meine verschlüsselten Werte erstmal ein. Ich sage hier mit community.shops load vars, sage ich hier das File hackover-secret soll einmal eingeladen werden. Dieses expression ignore ist nochmal eine Möglichkeit, wenn ich mit diesen Werten später auch irgendwas in Richtung Jinja 2 Templating machen möchte oder halt nicht, deswegen ist es hier gerade auf ignore gesetzt, kann ich halt nochmal die Art und Weise, wie dann diese Variablen, also diese verschlüsselten Variablen dann eingeladen werden, nochmal ein bisschen steuern. Ne? Also wenn ich jetzt sage Expressions ignore, dann wird das Ganze als relativ simpler String dann eingeladen. Wenn ich das doch nochmal mit irgendwie mit Jinja 2 dann machen möchte, dann würde ich dann quasi ein Expression Override, müsste es glaube ich sein, mit reinschreiben und könnte dann halt noch wieder mit Jinja Template Engine dann halt dann arbeiten, wenn man das dann machen möchte. Und dieses HackOverSecrets.yaml, wie gesagt, beinhaltet ja so mehrere Key-Value-Pairs. Unter anderem gibt es halt einen Key, der heißt Hallo mit einem entsprechenden Value. Und wenn ich dann einmal hier mit dem Modul mein File eingeladen habe, dann kann ich ganz normal in meinen Ansible-Code halt das referenzieren, wie ich auch mit ganz normalen anderen Variablen dann arbeiten kann. Das heißt, ich kann einfach dann mit den doppelten geschweiften Klammern dann arbeiten und sage hier, ich habe ja mein Key da drin stehen, da heißt dann Hallo an der Stelle. Wenn ich das jetzt ausführen würde, dann würde dann auch hier anstelle von diesen geschweiften Klammern dann auch einmal dann der richtige Wert drinstehen, also der Value-Part. Ne? Das heißt, zur Laufzeit von meinem Playbook, von meinem Task wird dann einmal das Ganze eingeladen und ich kann es dann halt dann benutzen und habe hiermit natürlich auch dann die Flexibilität zu sagen, dieses File, das kann auch irgendwo anders liegen. Ja? Ich kann auch sagen, dieses File liegt zum Beispiel irgendwie in einem Git-Repo irgendwo. Und ich kann halt sagen, okay, ich hole es mir daraus dann immer dynamisch erstmal rein, habe das überhaupt gar nicht dann in meinen eigentlichen Ansible-Repo mit drin, sondern es liegt nochmal woanders, kann das dann reinladen, kann mir dann meine Werte dann auslesen. Oder aber es liegt in meiner File-System-Hierarchy irgendwo anders, weil ich zum Beispiel eine YAML habe, die ich auch dann für andere Dienste benutze. Wir kommen ja gleich nochmal zu OpenTofu bzw. Terraform. Das heißt, da könnte ich dann auch dann sagen, ich habe bestimmte geteilte Secrets, die ich irgendwo habe. Und dann kann ich halt dann beispielsweise dann damit arbeiten und sagen, okay, mein File liegt irgendwo anders, können aber auch anderen darauf zugreifen. Und deswegen ist gerade in diesem Kontext dieses SOPS-Modul, also dieses SOPS-Ansible-Modul, eine ganz gute Herangehensweise, das zu machen. Was ich persönlich immer ganz gerne einsetze, weil das einfach auch so meine Arbeitsweise sehr gut widerspiegelt, ist das Ganze mit einem VARS-Plugin dann zu machen. In Ansible haben wir ja die Möglichkeit, Host und Group VARs zu setzen, basierend auf den Namen innerhalb des in meinem Inventory. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Inventory einen Host habe, der heißt Awesome Host beispielsweise, dann könnte ich mir jetzt in den Ordner Host VARs eine YAML erstellen, die heißt dann genauso. Und Ansible checkt das Ganze dann und die Variablen, die ich dann dort reingeschrieben habe, die würden dann auch dann in mein Inventory dann diesen Host dann zugewiesen werden, sodass ich dann damit arbeiten kann. Das Ganze können wir auch dann mit SOPs machen. Das heißt, was ich dann als Vorarbeit erstmal machen muss, ist, nachdem ich natürlich dann die Collection installiert habe, dass ich mir in meiner Ansible-Config-Datei einmal eben sage, ich habe nochmal ein zusätzliches VARS-Plugin. Das ist dann dieses Community SOPs. Das war es dann auch eigentlich schon an Vorarbeit, die ich dann leisten muss. Und was dann dieses WAS-Plugin dann erwartet, ist ein bestimmter Syntax oder eine bestimmte Art und Weise, wie die Files dann benannt sind. Ne? Ich habe jetzt hier mal so ganz exemplarisch mir mal aus meinem Host-WAS mal eine LS gemacht und dort habe ich dann jetzt an der Stelle einmal meinen awesomehost.yaml. Da stehen jetzt alle Variablen drin, die auch einfach da drin stehen können, weil die sind jetzt nicht irgendwie kritisch oder wie auch immer. Und dann habe ich darüber hinaus dann noch meine awesomehost.sops.yaml, weil genau das ist nämlich dann der Syntax, den das Plugin dann erwartet. Nämlich es guckt dann immer in den Host oder in den Group-WAS nach Dateien, die halt .sops.yaml dann heißt, halt die so dann halt heißen. Deswegen muss man darauf dann einmal achten, wenn man es einsetzen möchte, dass halt dann dieser Part .sops halt mit da drin ist, weil sonst checkt das nämlich das Plugin dann nicht und dann bringt mir das Ganze auch gar nicht, was ich gerade dann gemacht habe, sondern es funktioniert halt einfach dann nicht. Genau, und dann kann ich damit ganz normal arbeiten. Werden wir uns jetzt auch gleich nochmal angucken, wie das dann ganz konkret dann aussieht. Genau, muss jetzt irgendwie nicht weiter in meinen Rollen, in meinen Playbooks oder wie auch immer irgendwelche Anpassungen machen, wie ich das jetzt beispielsweise bei einem Lookup-Plugin gemacht habe oder bei dem Modul, was ich eingesetzt habe, sondern das WAS-Plugin erkennt dann automatisch in meinen Host-WAS oder in meinen Group-WAS, da ist ja so eine Datei, die heißt .sops.yaml mit einem Namen davor, der auch dann auch noch einen Host quasi entspricht in mein Inventory und dann wird das entsprechend dann eingeladen und kann dann genutzt werden. Was ich natürlich dann noch haben muss, ist die entsprechende Umgebungsvariable, damit die SOPS Collection dann überhaupt weiß, mit welchen Private Key soll denn da gerade überhaupt etwas fair oder entschlüsselt werden. Genau, eine weitere Möglichkeit, gerade bei Ansible, das ist jetzt nur exemplarisch, das ist eigentlich auch noch, finde ich, ein ganz cooles Feature eigentlich von SOPS, dass ich, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, wie jetzt beispielsweise bei Ansible mit einem Plugin zu arbeiten, sondern ich möchte einfach meine Secrets, die ich in einer YAML und einer JSON habe, möchte ich einen anderen Prozess halt übergeben. Dann kann ich das Ganze mit diesen SOPS exec-env machen, sage dann einmal, wo diese Secrets dann liegen und kann dann in den hinteren Part dann hier einfach dann sagen, schieb das mal an Prozess XY und dann startet SOPS quasi im Hintergrund, spawnt einen neuen Prozess, übergibt dann diesem Prozess dann als Umgebungsvariable dann die Variablen, die halt dann in dieser Datei dann drinstehen. Dann kann dann die Anwendung, die ich jetzt hier hinten dann stehen hätte beispielsweise, damit dann arbeiten. Wenn ich dann wieder rausgehe, bumm, ist alles wieder weg. Also im Grunde, also ich könnte jetzt auch sagen, ich lade mir alles aus SOPS, mache ein bisschen Regex, mache ein bisschen grep hier und set da und lade mir das dann alles irgendwie als Umgebungsvariable ein. Dann wäre es natürlich dann erstmal mehr oder weniger persistent, solange ich halt den Rechner dann anhabe. Und mit diesen SOPS exec-env mache ich das halt wirklich dann nur für die Laufzeit von dieser einen Anwendung, die ich da hinten dann starten habe. Und hier an der Stelle machen wir das jetzt mal mit diesem Ansible Inventory, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt kein statisches Ansible Inventory, sondern ich habe ein dynamisches. Ich lade mir das zum Beispiel aus der Hetzner Cloud vielleicht dann runter, sodass ich halt mir keine Gedanken machen muss, dass ich immer meine Inventory-Files updaten muss, sondern das Ganze läuft dann halt immer dann dynamisch. Und die Art und Weise, wie ja Ansible arbeitet, ist ja mit diesen ganzen Modulen und Collection und sowas halt alles, das läuft ja im Grunde erst, nachdem das Inventory erstmal so eingeladen ist. Das heißt, wir können jetzt an der Stelle nicht so wirklich mit diesen wunderbaren SOPS Collections und den ganzen Features dann halt arbeiten, wenn wir halt mit einem dynamischen Inventory was machen wollen, sondern müssen uns erstmal überlegen, okay, wie kriegen wir jetzt zum Beispiel so ein Cloud-Token irgendwie als Umgebungsvariable da rein, ne? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Hetzner bleiben, möchte jetzt dieses dynamische Inventory halt ein H-Cloud-Token als Umgebungsvariable dann haben beispielsweise. Und das könnte ich halt dann super abfangen, wenn ich halt sage SOPS exec-env, dann startet das Ganze, ich kann dann mein Playbook vielleicht dann starten. Und wenn das Playbook durchgelaufen ist, dann wird dieser Prozess dann wieder gestoppt. Die Umgebungsvariablen bleiben auch dann nicht in der Session dann da, sondern sind dann wirklich auch einfach dann weg. Genau, muss mir da auch dann keine Gedanken machen, dass ich da irgendwie noch Artefakte dann im Hintergrund habe. Genau. Ich meine, wer mit Ansible schon gearbeitet hat, wird ja auch den Ansible Vault vielleicht kennen. Und da könnte jetzt vielleicht die berechtigte Frage kommen, so Stefan, hey, hast jetzt irgendwie ganz viel zu SOPs irgendwie erzählt und Ansible und voll cool. Und aber irgendwie, ich habe doch eh schon alles in meinem Ansible Vault. Ist das jetzt irgendwie doof oder nicht oder wie auch immer? Und die Antwort ist, nein, es ist nicht doof, weil Ansible Vault ist ein super Tool. Es ist einfach da, ich kann es sofort benutzen. Ich muss nichts irgendwie zusätzlich installieren. Ich muss mir keine .sops.yaml erstellen, wie auch immer. Sondern kann es auch einfach dann benutzen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Nur wenn mein Projekt halt ein bisschen umfangreicher wird, wenn ich mit mehreren Leuten damit arbeiten möchte oder muss, oder wenn ich aber auch eine Berechtigungsstruktur mit reinbringen möchte, dann kommt Ansible Vault relativ schnell an seine Grenzen. Und da wäre halt aus meiner Perspektive SOPs ein ganz guter Ersatz oder halt ein ganz guter anderer Ansatz, um genau mit solchen Secrets innerhalb von Ansible dann arbeiten zu können. Genau. Vielleicht noch ganz kurz im Kurzdurchlauf dem Bereich für OpenTofu bzw. Terraform. Herangehensweise ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie auch bei Ansible. Auch für die OpenTofu oder die Terraform-Welt haben wir halt einen Provider. Das ist die Source, die ihr da seht, also carlpet/sops. Das ist der Provider. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 weitere SOPs-Provider für Terraform oder OpenTofu. Ich persönlich finde den auch am besten und der hat auch die meisten Sterne. Und das ist ja meistens auch ein ganz guter Indikator, dass es vielleicht auch gar nicht mal so scheiße ist. Und kann dann einfach dann sagen, hier, ich lade mir jetzt hier in meiner wunderbaren HashiCorp-Language-Struktur dann in so ein Data-Frame mir mein SOPs-File dann einmal ein, gebe den Ganzen hier nochmal einen wunderbar kreativen Namen, Demo-Secret, und sage dann, hier liegt mein Secret, lad das bitte mal ein. Ne? Und dann kann ich dann mit diesem Data-Frame dann halt auch dann weiterarbeiten. Ne? Das kann ich jetzt hier an dem Beispiel, mache ich einfach nur ein Output, also ähnlich wie es eben auch bei Ansible war mit der Debug-Geschichte und mit dem Message, mache ich jetzt hier einfach ein Output und sage, erstell mir mal bitte diese Variable Value und in diese Variable schreibst du mal eben den Inhalt aus meinem Data-Frame, hier Demo-Secret, und zwar ist es dann da ein geschachteltes JSON-File, wo ich dann einmal DB und dann geschweifte Klammer auf und dann gibt es da noch ein Passwort und das Passwort hat dann auch noch immer ein Value und das heißt, dieser Value dann aus diesem Key-Passwort würde dann hier dann genutzt werden und ich könnte das halt auch dann weiter dann benutzen. So ein Output ist natürlich jetzt nicht so ganz repräsentativ für das, was ich halt so im täglichen Leben dann irgendwie so mache, sondern ich mache das halt dann auch eher im Kontext, wenn ich zum Beispiel dann auf meine Hetzner Cloud drauf zugreifen möchte. Und zwar mache ich dann Folgendes, beispielsweise den unteren Part, also den Part hier mit den SOPs haben wir gerade schon gesehen und den unteren Part haben wir auch schon gesehen. Das heißt, wir erstellen uns hier dieses Data. Und was wir jetzt hier machen, ist, dass der Provider hCloud erwartet eine Variable oder einen Wert in der Variable Token. Ich kann das Ganze auch als Umgebungsvariable machen, aber in dem Falle wollen wir das jetzt hier mal als diesen Token dann machen und übergibt dieser Variable Token dann einfach dann den Wert, den ich halt hier in meinen Data Frame reingeschrieben habe und in meiner demosecret.enc.json steht dann halt dann drin hCloud-Token Doppelpunkt und dann mein wunderbarer Token. Und damit kann dann auch dann OpenTofu oder Terraform dann auch arbeiten. Und wir könnten jetzt beispielsweise losgehen und uns unsere ersten 5 VMs dann bei Hetzner beispielsweise dann erstellen, wenn wir das dann wollen, oder halt auch andere Secrets dann irgendwo erstellen. Genau, das war jetzt erstmal so die eher theoretische Betrachtung dessen. Dann gehen wir hier nochmal eben raus. Und machen uns nochmal eben so ein bisschen, schauen uns das mal an, wie könnte das denn jetzt so auch im praktischen Doing irgendwie dann aussehen. Das heißt, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier mal vorbereitet schon mal 2 Keys. Ne? Das sind jetzt 2 ARGE-Keys. Das ist einmal die Struktur, so wie es aussieht. Ich hoffe mal, man kann das sehen. Das ist schwarz auf weiß mit viel Licht draußen. Es geht, ne? Können wir das vielleicht noch mal ein bisschen größer machen, ist glaube ich auch nicht so ganz sinnvoll. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also im Grunde, was wir jetzt hier sehen, ist erstmal der ARGE-Key, besteht aus einem Secret-Key und aus einem Public-Key. Ist auch vollkommen in Ordnung, dass ihr den jetzt gerade seht, weil das sind eh nur Demo-Keys. Und im späteren Verlauf seht auch noch einen Link, wo ihr das Ganze, was ich euch jetzt hier gerade zeige, auch nochmal in ein Codeberg-Repo dann euch auch dann nochmal selber angucken könnt. Genau, habt dann einmal einen Key hier, habt dann auch nochmal einen zweiten Key dann da. Der sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil ne, wir haben ja zwei unterschiedliche Keys dann an der Stelle. Und habe dann hier verschiedenste Ansible-Geschichten, die wir gerade auch schon gesehen haben. Also dieses Lookup mit den simplen Debug, mit der simplen Debug-Message beispielsweise, aber auch nochmal ein Lookup, der vielleicht ein bisschen sinnvoller ist, sodass ich dann beispielsweise sagen kann, okay, mit diesem Lookup kann ich mir dann halt dann mittels SOPs eine neue Variable dann erstellen. Da sage ich hier einfach dann diesen Lookup. Ich bin jetzt mal nicht so fancy und mache hier keine Loop, weil ich habe jetzt an der Stelle auch nur einen Pfeil und sage dann einfach hier, da liegen jetzt meine Secrets beispielsweise und dann mache ich nochmal ein bisschen YAML-Magic am Ende und dann kann ich halt im weiteren Verlauf in mein Playbook auch dann ganz normal dann diese Werte dann drauf referenzieren. Ne? Also das sieht man jetzt hier unten mit diesen SOPs.location, das SOPs-Punkt kommt daher, dass ich das ja hier in so einer, ja, ich nenne es mal Hilfsvariable mal so reinlade und dieses Location kommt daher, da wir ja hier unser hackover-secrets.yaml drin stehen haben und das ist quasi so eine SOPs-verschlüsselte Datei und da haben wir jetzt hier unsere beiden Key-Value-Pairs, also einmal Hallo mit dem entsprechenden verschlüsselten Wert und einmal Location mit dem entsprechenden verschlüsselten Wert und wir haben jetzt hier an der Stelle auch eine relativ simple SOPs-YAML mit den Creation Rules. Das heißt, nur ein Key ist da drauf berechtigt, den man jetzt hier dann sehen kann. Da ist dann einmal der verschlüsselte Part an der Stelle. Wir haben so ein paar Metadata-Informationen, wann das Ganze last modified wurde. Kann man sehen, wann ich auch mich final vorbereitet habe heute und noch so ein paar andere nette Sachen, die man halt braucht, beziehungsweise die halt SOPs an der Stelle braucht. Und wenn wir uns einmal kurz im Hinterkopf behalten, wir haben hier diesen Key-Value-Pair mit Location und dem verschlüsselten Wert und uns das Ganze dann hier nochmal in unserer Lookup 2 angucken, dann referenzieren wir hier mit unserer Hilfsvariable SOPs-Punkt auf den Key-Wert Location. Und das war jetzt ganz schön viel geredet. Und wie sieht das Ganze jetzt im Praktischen einmal aus? Wir gucken uns erstmal an, haben wir jetzt hier was eingeladen? Genau, ich habe jetzt hier als Umgebungsvariable diesen SOPs-Arg-Key-File hinterlegt. Den hatte ich ja gerade schon mal ganz kurz einmal gezeigt. Das heißt, damit habe ich jetzt prinzipiell die Berechtigung, drauf zuzugreifen. Und jetzt könnte ich halt sagen, Ansible-Playbook und dann sage ich noch einmal Ansible, weil ich ganz kreativ war und habe meine Dateien einmal vorne mit Ansible genannt und wir wollen das Ganze mit der 2 machen und wenn alles funktioniert, dann sehen wir jetzt einmal, dass der Value-Part, den wir ja eben in der verschlüsselten Variante gesehen haben, ist an der Stelle Neuland und genau, wird jetzt einfach ausgeprintet. Wir können uns das Ganze auch nochmal anschauen, wenn wir sagen SOPs decrypt hackover-secrets. Damit können wir uns quasi dann den Inhalt von dem verschlüsselten SOPs-File dann anschauen, wenn man es einfach nur angucken möchte. Wenn ich das jetzt bearbeiten möchte beispielsweise, sage ich einfach nur hackover-secrets.yaml und komme dann in einen wunderbaren GNU-Nano-Editor. Also bitte keine Wars hier über den Editor starten. An der Stelle ist es halt einfach ein Nano. Genau, und da ist jetzt einfach als Key-Value in der YAML-Syntax relativ simpel einmal Hallo Hackover und Location Neuland dann drin stehen. Ich kann jetzt aber natürlich auch sagen, irgendwie Fuba und speichere das Ganze ab und sage Ja und mache Enter und hier und da und kann mir dann einmal sagen, okay, ich mache nochmal einmal ein SOPs Decrypt und sehe, aha, ist ja auch schon alles mit drin. Und wenn ich mir dann nochmal einmal die verschlüsselte Variante des Files angucke, sieht das Ganze dann nämlich so aus, dass wir jetzt hier oben statt den zwei Key-Value-Pairs dann diese drei dann drin stehen haben und auch mit dem Last Modified Date, der sich dann auch einmal angepasst hat. Und genau, so kann ich dann jetzt damit weiterarbeiten. Und genau, für die, muss ich mal selbst hier einmal ganz kurz gucken, für dieses Ansible-Plugin, also für das WAS-Plugin, ist es jetzt hier an der Stelle, wir haben ja schon die Vorarbeit geleistet, ne? Wir haben jetzt hier unser Ansible-CFG drin stehen. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Genau, da steht jetzt einmal drin, wir haben jetzt hier unsere WAS-Plugins drin, greift dann drauf zu, können wir auch dann einmal benutzen. Und wir haben jetzt hier unser Playbook. Und an der Stelle referenzieren wir jetzt einfach nur noch auf diese Werte an der Stelle. Ja, und können die dann im weiteren Verlauf dann einfach dann benutzen, ohne halt irgendwie mit einem Modul oder wie auch immer dann zu arbeiten. Und genau, das wäre dann eigentlich die Möglichkeit, das dann mit den WAS-Plugins zu machen. Was wir jetzt hier sehen beispielsweise ist, wir haben jetzt hier in diesen beiden Secret-Files, wir haben einmal hier Hannover Hackover-Secrets drinstehen, wir haben ja auch noch Hackover-Super-Secrets drinstehen. Wenn wir da mal reingehen, da ist jetzt einmal eine Umgebungsvariable hCloud-Token gesetzt. Was wir aber jetzt hier bei dem Plugin sehen, dass ich hier referenziere auf einmal Not Secure und einmal auf Secure. Wo liegen oder woher kommen diese Werte? Natürlich hier oben aus unseren Host-Vars. Das heißt, wir haben hier einmal den Localhost. Da steht drin einmal Not Secure, hell yes. Und wir haben dann einmal unseren localhost.sops.yaml dann drin stehen. Und da steht dann drin Secure und irgendwas. Und damit können wir jetzt auch dann nochmal losgehen und sagen, machen wir mal Ansible Plugin YAML. Und dann wird das auch einmal ausgeführt und eben wie halt diese WAS-Plugins dann halt arbeiten auf Basis des Inventories oder des Inventory-Host-Namens, den wir gerade ansprechen. Dadurch, dass wir jetzt hier mit dem Localhost arbeiten, aber also sprechen wir halt einmal auf die Localhost-Host-WAS drauf an und kriege dann hier dann meine Werte dann raus. Ist jetzt natürlich für die Demo nicht so ganz ideal, einmal in nicht verschlüsselter Art und Weise da Hell Yes reinzuschreiben und in verschlüsselter Art und Weise Hell Yes reinzuschreiben. Aber bitte glaubt mir, der untere Wert kommt jetzt wirklich aus der verschlüsselten Variante. Genau, und kann halt damit jetzt auch dann wirklich in meinen Playbooks, in meinen Tasks halt dann super damit arbeiten und einfach dann diese Werte dann übergeben und habe halt nirgendwo irgendwas in Richtung Plaintext, Passwörtern dann so da drin stehen. Und ich glaube, mit einem Blick auf die Uhrzeit switche ich noch einmal ganz kurz auf die wunderbar aussehende Präsentation, um einfach nur sagen zu können, danke. Präsentation, Code, wie ihr seht, codeback.org/Seike und dann Hackover25 heißt das Repo. Wer mag, kann mich auch gerne also bei Mastodon kontaktieren. Seike@digitalundso.net ist dann mein Handle. Und danke euch.